D-Radio Wissen. Update.
Telefonieren über Dienste wie Skype und WhatsApp gilt bisher als ziemlich sicher. Das könnte sich aber ändern. Hier ist das Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Die EU-Kommission will einem Medienbericht zufolge Dienste wie WhatsApp und Skype stärker kontrollieren. Die Financial Times berichtet, dass die Kommission dafür die Telekom-Richtlinie überarbeitet. Die soll in Zukunft auch für Internetdienste gelten, wenn sie Telefongespräche anbieten und das Verschicken von Nachrichten. Geregelt wäre dann, wie WhatsApp und Skype reagieren müssen, wenn Sicherheitsbehörden Anfragen stellen und auch, auf welche Weise die Dienste mit den Daten ihrer Kunden Geld verdienen dürfen. Bisher werden WhatsApp und Skype in der EU kaum reguliert. Die EU-Kommission will die Pläne im September vorstellen. Hinter den geplanten neuen Regeln steht ein alter Streit. Unternehmen wie Skype argumentieren, dass sie als reine Internetanbieter nicht unter die gleichen Regeln fallen wie die großen Kommunikationskonzerne, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom. Die wiederum fordern gleiche Regeln für alle und sehen sich im Wettbewerb benachteiligt. Sie haben in den letzten Jahren Milliarden Umsätze verloren, weil Nutzer günstiger über Dienste wie WhatsApp und Skype kommuniziert haben.
Ich versuche auf dem Platz zu zeigen, was ich kann und nicht außerhalb.
Damit ist jetzt Schluss. Lukas Podolski ist raus. Er hat heute seinen Ausstieg aus der Fußballnationalmannschaft bekannt gegeben. Auf seiner Facebook-Seite schreibt Podolski, dass ihm der Rücktritt schwerfällt. Die Nationalmannschaft sei für ihn immer eine Herzenssache gewesen. In seinem Post bedankt er sich bei seinen Mitspielern, den Mitarbeitern beim DFB und seinen Trainern. Podolski stand für Deutschland in 129 Länderspielen auf dem Platz. Sein größter Erfolg war die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien und der damit verbundene Titel. Fehlen wird uns Podolski auch wegen seiner vielen lustigen Kommentare.
Ich denke, 80% von euch und ich kauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Rieke Griesmann schreibt, nun auch Poldi. Eine Ära geht zu Ende. Danke für alles. Dead Can Dance 01 sieht es ähnlich. Die Mannschaft bricht auseinander. Selbst das Maskottchen hat keinen Bock mehr. Valentin BSC bedauert, ein Typ, der leider immer seltener wird. Zu Recht von den Fans verehrt. König Kenny spielt auf Poldis große Medienpräsenz an. Sonst ist nie etwas darüber zu lesen, wenn irgendwo ein Social Media Manager zurücktritt. ChrisLock24 twittert, irgendwie wurde es auch Zeit. Nichts gegen seine einstigen Leistungen, aber wie so viele hat er seinen Zenit längst überschritten. Chris08 fragt ironisch, Podolski spielte in der Nationalmannschaft? Wusste ich gar nicht, habe ihn da nie gesehen. Ich gucke auch keine Freundschaftsspiele. Katja unterwegs wendet sich an alle, die sich über Podolski lustig machen. Wer bei seinen Toren gejubelt hat, sollte sich jetzt nicht das Maul zerreißen. Fensterrentner hat schon einen neuen Job im Sinn. Liebes DFB-Team, ich wäre schwer dafür, wenn Podolski ein lebenslanges Mitfahrrecht als Teil des Betreuerstabs für alle Turniere bekäme. Und Eppinghofener geht ganz weit. Konsequenterweise müsste der DFB sich nun auflösen.
Was sonst noch wichtig war?
So who's going to succumb to the adrenaline first?
Der Startschuss beim 400-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen in Rio. Und der Kommentator fragt sich, wer das Rennen macht. Die Antwort gab es 43,03 Sekunden später. Da ist der Südafrikaner Wade van Niekerk über die Ziellinie gelaufen. Damit gab es nicht nur eine Goldmedaille für ihn, sondern auch einen neuen Weltrekord, worüber sich auch der Kommentator freute.
It's an unbelievable victory by a huge margin. A century of history and 43,03. I can't believe it.
Ein unglaublicher Sieg mit einem gewaltigen Vorsprung. Beeindruckt von dem Lauf war offenbar auch Sportskollege Usain Bolt. Der Jamaikaner unterbrach extra ein Interview, um Wade van Niekerk zu gratulieren. Auch Bolt hat in Rio Geschichte geschrieben. Im 100-Meter-Lauf hat er als erster Läufer seine dritte Goldmedaille errannt. Im Interview blieb er trotzdem cool.
Nach dem Halbfinale war ich schon ganz zuversichtlich und ich habe mich gut gefühlt im Finale. Und dann ist es super gelaufen.
Good. Und eine gute Nachricht gab es auch für die russische Leichtathletin Daria Klischina. Sie darf nämlich nach einigem Hin und Her doch an den Wettkämpfen teilnehmen. Die russischen Leichtathleten sind eigentlich wegen Dopingvorwürfen von den Spielen ausgeschlossen. Dass Klischina antreten darf, hat jetzt der internationale Sportgerichtshof Kass entschieden. Der internationale Leichtathletikverband hatte die Russin gestern eigentlich gesperrt, nachdem die ARD berichtet hatte, dass es an Klischinas Dopingproben angeblich Auffälligkeiten gab. Die Lage für die Menschen im syrischen Aleppo ist weiterhin katastrophal. Die Stadt wird heftig umkämpft. Das Kinderhilfswerk UNICEF befürchtet jetzt, dass Seuchen ausbrechen könnten. Der UNICEF-Sprecher Rudi Tanedin im WDR-Hörfunk.
Wir haben seit über einer Woche die Situation, dass das fließende Wasser nicht mehr funktioniert, weil Pumpstationen mehrfach bombardiert worden sind. Das bedeutet, dass in einer Millionenmetropole bei Hitzetemperaturen sehr, sehr viele Menschen leiden müssen.
Die Lage in Aleppo war auch Thema beim Treffen der Außenminister von Deutschland und Russland, Frank-Walter Steinmeier und Sergej Lavrov. Steinmeier forderte eine echte Waffenruhe. Russland hatte vorher eine tägliche Feuerpause von 3 Stunden vorgeschlagen. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, bezeichnete das als zynisch.
Das soll wie ein Entgegenkommen klingen, ist aber eigentlich Zynismus, denn jeder weiß, dass diese Zeit nicht annähernd ausreicht, um eine Versorgung der verzweifelten Menschen wirklich aufzubauen.
Steinmeier hatte am Wochenende auch eine Luftbrücke für Aleppo ins Gespräch gebracht. Der Syrien-Experte Günter Meyer von der Universität Mainz sieht da allerdings einige Schwierigkeiten.
Wir haben gesehen, die Russen haben bisher schon Versorgungsgüter über dem Osten abgeliefert. Die Dschihadisten haben das Ganze beschlagnahmt, angeblich um zu untersuchen, ob irgendwie Gift oder Ähnliches da drin ist, aber tatsächlich um sich selber zu versorgen.
Um Aleppo wird schon lange schwer gekämpft. Das syrische Regime versucht, die Teile der Stadt zurückzuerobern, die unter der Kontrolle von Rebellen sind. Etwa 300.000 Menschen sind in Aleppo eingekesselt. In vielen Gegenden in Deutschland steigen die Mieten. Trotzdem können sich viele heute im Durchschnitt größere Wohnungen leisten als noch vor 6 Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Grund ist laut den Forschern, dass die Einkommen im Schnitt stärker gestiegen sind als die Mietkosten. Klingt erstmal gut, bei näherer Betrachtung sieht es aber schon etwas anders aus. Denn es gibt große regionale Unterschiede. Besonders viel Wohnraum können sich jetzt Menschen in ländlichen Gegenden in Westdeutschland leisten. Schwieriger ist die Lage dagegen in Uni-Städten und Großstädten wie Berlin, Heidelberg, Dortmund oder München. Dort ist Wohnen nämlich sehr teuer und da bringen dann auch günstige Wohnungen auf dem Land nichts. In einem Urlaubsort in Südfrankreich sind bei einer Panik mehrere Menschen verletzt worden. Medien berichten von etwa 40 Verletzten. In der Mittelmeerstadt Juin-les-Pins waren am späten Abend Knallgeräusche zu hören gewesen. Einige Menschen hatten Angst, es könnte sich um ein Attentat handeln und rannten weg. Dem Lokalsender France Bleu Azur zufolge hatten wohl Leute aus einem Auto heraus Böller geworfen. Augenzeugen sagten, dass auch ein besonders lauter Motor die Knallgeräusche verursacht haben könnte. Nach der Panik seien die Terrassen vieler Lokale verwüstet, Tische und Stühle umgeworfen. Die Polizei sperrte die Gegend vorübergehend ab.
Was noch wichtig wird?
Offenbar nicht viel. Die Deutsche Presseagentur beginnt ihre Themenübersicht für morgen in der Sparte Politik mit einem Termin zu Karies, Parodontose und Mundgeruch. In Berlin wird morgen eine Studie zur Mundhygiene vorgestellt. Wir stecken also mitten im Sommerloch.
Und sonst in der Welt?
In der Türkei ist einer der bekanntesten Journalisten zurückgetreten. Der Chefredakteur der Tageszeitung Cumhuriyet, Can Dündar. Ein türkisches Gericht hatte ihn dieses Jahr zu fast 6 Jahren Haft verurteilt. Grund war ein Artikel, in dem hatte Dündar über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes nach Syrien berichtet. Der bekannte Journalist ist gerade noch frei bis zu seinem Berufungsverfahren. Dündar ist vermutlich gerade in Deutschland. In seiner heute veröffentlichten Kolumne schreibt er, dass er sich der türkischen Justiz entziehen will, weil er keinen fairen Prozess erwarten könne. Die türkische Regierung geht nach dem Putschversuch hart gegen ihre Kritiker vor. Es gab und gibt immer noch viele Verhaftungen. Die französische Stadt Cannes hatte vor kurzem Burkinis verboten. Jetzt macht eine weitere französische Kommune mit. Der Ort Cisco auf Korsika will am Strand keine Ganzkörperanzüge mehr zulassen. Am Wochenende hatten Touristen dort Frauen im Burkini fotografiert. Das war in einen Streit und eine große Prügelei ausgeartet. Etwa 100 Polizisten mussten kommen, um die Auseinandersetzung zu beenden. Die Küstenstadt Cannes war die erste Stadt in Frankreich mit Burkini-Verbot. Dort hieß es, Ganzkörperschwimmanzüge seien ein religiöses Bekenntnis und wegen der aktuellen Bedrohung durch islamistischen Terror eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Beim Burkini ist der Körper komplett bedeckt, bis auf Gesicht, Hände und Füße. In Boston in den USA hat die Polizei ein Problem mit Bodycams. Eigentlich sollte dort bald ein Pilotprojekt starten mit 100 freiwilligen Beamten. Bis jetzt hat sich aber noch kein einziger gemeldet, der eine Kamera am Körper tragen will. Die Polizisten in Boston und anderen US-Städten sehen Bodycams kritisch. Sie befürchten, dass Informanten nicht mehr offen mit ihnen sprechen, wenn sie gefilmt werden. Die Polizei kritisiert auch, dass Bodycams zu teuer sind und das Geld dann für andere Ausrüstung fehlt, etwa für Waffen und Schutzkleidung. Aktivisten setzen sich seit langem für Bodycams ein. Sie sollen helfen, Polizeigewalt besser zu dokumentieren. Die indische Regierung ist stolz auf sich. Sie sagt, dass im letzten Jahr, seit sie an der Macht ist, 20 Millionen Toiletten in Indien gebaut wurden. Indiens Premierminister Narendra Modi sprach von einem großen Erfolg. Seine Regierung hat versprochen, dass innerhalb der nächsten 4 Jahre jeder Haushalt in Indien Strom und Toiletten haben soll. Fehlende Toiletten in Indien sind erstens ein Problem für die Gesundheit, weil sich durch Exkremente im Freien Krankheiten ausbreiten können. Außerdem sind Frauen und Mädchen stärker gefährdet, Opfer von Gewalt zu werden, wenn sie für ihr Geschäft die Häuser verlassen müssen, vor allem nachts. Viele Mädchen gehen auch nicht zur Schule, wenn es dort keine Toiletten gibt, weil sie sich dann beim Toilettengang von den Jungs beobachtet fühlen.
Wissensnachrichten.
Die Wissensnachrichten, die erleuchten uns mal wieder, denn Daten lassen sich nicht nur per WLAN, LTE oder Bluetooth übertragen, sondern auch mit Licht. Bei mir im Studio ist Anne Preger. Anne, wie versendet man genau Daten mit Licht?
Daten sind aus Nullen und Einsen zusammengesetzt und diese beiden Werte, die kann ich mit Licht quasi morsen. Licht an, aus und wenn man das schnell genug hinbekommt, dann kann man damit eben Daten übertragen, um zum Beispiel im Netz zu surfen.
Also wir reden jetzt von ganz normalem Deckenlicht, flackert das nicht irgendwie?
Ja, aber so schnell, dass du es nicht wahrnehmen kannst. Dafür gibt es auch zwei Namen, VLC, Visible Light Communication oder Li-Fi anstelle von Wi-Fi und Li ist eben für Light, für Licht.
Es gibt schon eine ganze Menge von Technologien zum Datenübertragen. Warum forschen Wissenschaftler jetzt auch noch an Li-Fi?
Vor allem, weil Li-Fi schneller ist als Bluetooth, WLAN oder LTE. Wenn man das mal vergleichen will, wenn man das neueste Smartphone hätte und das mit dem besten LTE-Netz surft, dann ist man da mit maximal 300 Megabit pro Sekunde unterwegs, meistens deutlich weniger. Und mit Laser haben jetzt Forscher von der King Abdullah University of Science and Technology in Saudi-Arabien Übertragungsraten von 2000 Megabit pro Sekunde geschafft. Und auch mit handelsüblichen LED-Lampen, da schaffen Fraunhofer-Forscher in Berlin ganz ähnliche Datenraten.
Wow, das klingt toll, aber wir reden von Licht. Was passiert denn jetzt, wenn ich einfach meine Hand vor das Smartphone halte?
In jedem Fall wird die Datenrate schlechter und wenn es doof läuft, dann hat man dann auch keinen Empfang mehr. Das kann man aber auch als Vorteil sehen, nämlich für mehr Datenschutz. Also bei so einem optischen WLAN, bei einem Li-Fi, da lässt sich genau steuern, wo man eine Lampe anbringt und so eben, wo man Daten überträgt. Li-Fi wird auch immer alltagstauglicher. Forscher vom Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik in Berlin haben einen Konferenzraum mit so einem optischen WLAN ausgestattet und das Online-Portal Golem meldet, dass es Hinweise darauf gibt, dass auch Apple seine iPhones fit machen will für Li-Fi.
Wir bleiben technisch. Es wird mit technischen Mitteln immer einfacher, Menschen nachzuahmen. Zum Beispiel beim Phishing, also wenn Nutzer per Mails Links geschickt bekommen, hinter denen dann oft schädliche Software steckt.
Ja, solche Phishing-Nachrichten werden in Zukunft noch glaubwürdiger und individueller auf uns persönlich als Empfänger zugeschnitten sein, wenn wir Pech haben. Die automatisierte Technik dazu scheint jedenfalls schon am Start zu sein. Das berichtet das Portal Technology Review. Eine Sicherheitsfirma hat nämlich ein Experiment gemacht und hat da eine Software programmiert, die lernt, wie sie selbst eben echt wirkende Nachrichten schreibt. Die Software passt sich sogar dem Schreibstil des jeweiligen Nutzers an, indem sie gezielt Tweets bestimmter Nutzer analysiert. Und das alles erhöhte dann im Experiment die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer auf die verschickten Phishing-Links reinfielen und draufklickten.
Klingt ziemlich beunruhigend, dass jetzt auch noch mein Schreibstil nicht mal mehr ein Problem für diese Software ist.
Es kommt noch schlimmer, deine Handschrift ist es auch nicht. Forschern des University College in London ist es nämlich gelungen, persönliche Handschriften am Computer nachzuahmen, also Punkte, Striche, Buchstabenhöhen und die Positionen auf liniertem Papier. Das kann der Algorithmus sich vom Original abgucken und dann auch reproduzieren. Und der Computer imitiert dabei sogar einige zufällige Abweichungen bei einzelnen Buchstaben, wie sie bei natürlichen Handschriften ja normal sind.
Das ist wirklich krass, weil ich dachte bisher immer, meine Saugklaue würde mich vor sowas schützen.
Ja, vielleicht ist ein Trost, dass die Täuschung noch nicht immer klappt, aber in einem Blindversuch glaubten immerhin schon 40% der Testpersonen, dass diese computergenerierte Schrift von einem Menschen stammte.
Wofür kann man das nutzen? Nur fürs Unterschriftenfälschen?
Ja, das geht, aber zum Beispiel auch umgekehrt. Also man kann mit diesem Programm auch untersuchen, ob eine Unterschrift echt ist.
Anne Preger war das aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Am Abend kann es ganz im Süden starke Gewitter geben, sonst scheint die Sonne oder es sind ein paar Wolken am Himmel. Morgen scheint erstmal fast überall die Sonne, später kann es dann wieder ein paar Gewitter geben. Im Süden, an den Mittelgebirgen und im Nordosten. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 28 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.